Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche elektronische Nasen, Krankheiten erriechen. Krankheiten nicht invasiv mithilfe flüchtiger Substanzen in der Ausatemluft oder im Körpergeruch diagnostizieren. Ein interessanter, vielversprechender Ansatz. Größte Herausforderung ist dabei die Entwicklung geeigneter Messsysteme, sogenannter elektronischer Nasen, mit deren Hilfe sich diese Substanzen reproduzierbar bestimmen lassen. In den 1990er Jahren lösten als elektronische Nasen bezeichnete Messsysteme große Euphorie aus. Man glaubte, für viele Anwendungsgebiete Überwachungssensoren entwickeln zu können. Potenzielle Einsatzgebiete sah man beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, in Pkw-Belüftungssystemen oder beim Erkennen explosiver oder schädlicher Gase im Bergbau, in Industriebetrieben oder in Gebäuden. Als besonders problematisch für die Entwicklung erwies und erweist sich das Finden geeigneter Auswerteverfahren und die Elimination von Hintergrund- und Störsignalen. Den Einsatz elektronischer Nasen in der Medizin halten viele Experten für besonders sinnvoll und zukunftsträchtig, weil damit die Möglichkeit eröffnet wird, invasive Untersuchungsmethoden durch Verfahren zu ersetzen, die schonender für die Patienten sind. Dr. Med Kait Darwish, leitender Oberarzt der Abteilung für interventionelle Pneumologie der Ruhrlandklinik, Westdeutsches Lungenzentrum am Universitätsklinikum Essen, verweist auf die zahlreichen Vorteile elektronischer Nasen. Obwohl unter diesem Oberbegriff ganz viele verschiedene Geräte subsumiert werden, ist ihnen allen gemeinsam, dass sie nicht invasiv arbeiten und daher den Patienten kaum belasten. Die Untersuchungen sind von kurzer Dauer, das Ergebnis liegt innerhalb weniger Minuten vor. Damit seien diese Geräte exzellent für alle Formen von Screening-Untersuchungen geeignet. Sei es die Früherkennung von Tumoren, von Infektionen, die Überwachung von Infektionskrankheiten oder Therapieverläufen. Darüber hinaus sind diese Geräte in Zukunft vielleicht auch zur Ferndiagnostik geeignet. Patienten mit chronischen Erkrankungen könnten sich zu Hause damit selbst überwachen, um gewisse Schadensereignisse rechtzeitig zu erkennen.
Derzeit beschäftigt sich Darwish mit dem Einsatz der Ionenmobilitätsspektrometrie, kurz IMS, bei frühen Lungenkrebsstadien. Bestimmte Substanzgruppen, aber auch einzelne Substanzen, konnten bei Lungenkrebspatienten in der Ausatemluft detektiert werden. Allerdings ist es bisher kaum gelungen, die Einzelergebnisse in größeren Studien prospektiv zu wiederholen. Ein Grund dafür ist möglicherweise, dass der Lungenkrebs eine große genetische Variabilität aufweist, sodass die Betroffenen eine sehr heterogene Gruppe darstellen. Daher kann unser Verfahren derzeit noch nicht im klinischen Alltag eingesetzt werden. Um auf diesem Gebiet weiter voranzukommen, startet im Mai dieses Jahres eine Studie mit insgesamt 900 Patienten. 2 Jahre lang werden alle Patienten unserer Klinik mit Lungentumoren untersucht und darüber hinaus auch alle, die im Rahmen einer Diagnostik zur Abklärung einer Lungenerkrankung oder zur Nachsorge nach einem Lungentumor zu uns kommen. Wir wollen sehen, ob wir gemeinsame Marker über alle Lungenkrebspatienten finden, die man dann nutzen kann. Auch Patienten ohne Tumorverdacht, die bei uns operiert werden sollen, beziehen wir ein. Stellt sich nach einer OP heraus, dass sie keinen Tumor, sondern eine Entzündung, einen gutartigen Tumor oder eine Narbe haben, werden sie der Kontrollgruppe zugeordnet. Das Problem, so Darwish, sind die vielfältigen Störfaktoren, die die Messungen beeinträchtigen können. Alle Untersuchungen erfolgen unter standardisierten Bedingungen. So müssen die Teilnehmer nüchtern zur Untersuchung erscheinen, dürfen sich nicht die Zähne geputzt und kein Hustenbonbon gelutscht haben. Dr. Med Thorsten Perl, Oberarzt am Zentrum für Anästhesiologie, Rettungs- und Intensivmedizin der Universitätsmedizin Göttingen, beschäftigt sich mit der Identifizierung der spezifischen Stoffwechseleigenschaften von pathogenen Bakterien und Pilzspezies mit Hilfe der IMS. Leider ist es derzeit noch nicht möglich, diese Metaboliten direkt in der Atemluft der Patienten nachzuweisen. Gegenwärtig inkubieren wir über 24 Stunden Atemwegsekret von Patienten und unterziehen die Proben dann einer Messung im Ionenmobilitätsspektrometer. Bereits nach 10 Minuten liegt das Ergebnis vor. Die herkömmliche Diagnostik, wie sie momentan in der Mikrobiologie betrieben wird, braucht wesentlich länger, berichtet Perl. Damit muss man zwischen 48 und 72 Stunden auf den Befund warten. Der Vorteil unserer Methode für den Kliniker ist klar. Er weiß früher, um welche Keimspezies es sich handelt. Damit kennt er zwar noch nicht dessen genaue Antibiotikaempfindlichkeit, aber er kann aufgrund seiner Erfahrungen bestimmte Antibiotika bereits ausschließen oder frühzeitig eine Behandlung auswählen, die in Frage kommt.
In einer anderen Untersuchung wendeten Perl und seine Mitarbeiter eine Form der Ionenmobilitätsspektrometrie, die MCC-IMS, zur Bestimmung der Konzentration des Narkosemittels Propofol an. Wie viel Wirkstoff der Patient tatsächlich braucht, macht man normalerweise an klinischen Befunden fest. Zeigt der Patient Wachheitszeichen, ist die Propofol-Dosis noch zu gering. Bei Anzeichen einer Kreislaufinstabilität ist sie zu hoch. Wir haben versucht, die Plasmaspiegel dieses Wirkstoffs kontinuierlich zu bestimmen. Plasmaspiegelbestimmungen sind sehr aufwendig und eignen sich für den klinischen Alltag nicht. Durch die MCC-IMS-Bestimmung der Propofol-Konzentration in der Atemluft ließ sich dagegen ein Rückschluss auf die Plasmakonzentration ziehen. Wir haben bei unseren Messungen eine gute Korrelation gefunden. Das heißt, wenn wir wissen, wie viel Wirkstoff der Patient über die Lunge abatmet, können wir vorhersagen, wie viel im Plasma vorliegt. Für die Zukunft könnte man sich vorstellen, dass man über eine solche Messmethode sogar eine Narkosesteuerung vornimmt. Überschreitet die Propofol-Konzentration einen festgelegten Zielwert, würde man die Infusionsgeschwindigkeit reduzieren, ist die Konzentration zu niedrig, erhöht man die Laufrate. Weitere potenzielle Einsatzgebiete elektronischer Nasen betreffen Patienten mit COPD oder Nierenfunktionsstörungen. So veröffentlichten beispielsweise Privatdozent Dr. Rembert Kocula und Mitarbeiter Marburg einen interessanten nicht-invasiven Ansatz für die COPD-Diagnostik. Mithilfe einer elektronischen Nase gelang es, gesunde Probanden von COPD-Patienten hochsignifikant zu unterscheiden. Es konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass das Exhalat von COPD-Patienten mit und ohne Alpha-1-Antitrypsin-Mangel signifikant unterschiedlich ist. Zudem ließ sich auch ein Effekt der spezifischen Alpha-1-Antitrypsin-Substitutionstherapie im Exhalat nachweisen. Das Exhalatmuster war bei Alpha-1-Antitrypsin-Mangel vor und nach Substitution von humanem, aus Plasma gereinigtem Alpha-1-Antitrypsin verändert.
Die Gruppe um Professor Dr. Ing. Andreas Voss an der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena entwickelte unter anderem eine elektronische Nase, mit deren Hilfe Veränderungen in der Zusammensetzung des Körpergeruchs bei niereninsuffizienten Patienten detektiert werden konnten. Hintergrund dafür ist die veränderte Regulation der Elektrolytbalance und des Säurebasenhaushalts bei diesen Patienten, die zu Veränderungen im Körpergeruch führt. Alle gesunden Probanden der Studie konnten eindeutig von den Patienten mit Niereninsuffizienz unterschieden werden. Nahezu 100%ig war außerdem eine Abgrenzung der Patienten mit Niereninsuffizienz im Endstadium von denen mit einer chronischen Erkrankung möglich. Bis elektronische Nasen Eingang in die Routinediagnostik finden können, ist noch viel Forschungsarbeit nötig. Doch die ersten Schritte sind bereits getan, erläutert Perl. Verschiedene Firmen bieten bereits Serienmodelle auf Basis der IMS-Technologie an. Sie sind relativ kompakt und daher auch für den mobilen Gebrauch geeignet. Man ist nicht an einen speziellen Laborplatz mit einer fest installierten Ausrüstung, wie zum Beispiel eine Gasleitung, gebunden, denn die Geräte können auf einem Messwagen installiert und im Krankenhaus gut bewegt werden. Damit sind elektronische Nasen der menschlichen Nase bereits um einiges voraus. Sie sind genauso mobil, aber sie riechen deutlich genauer. Und sie bekommen keinen Schnupfen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Dr. Claudia Bruhn aus Schmölln. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.